Der Prozess gegen Paulus wurde über 2 Jahre verschleppt. Deshalb musste er unter leichten Haftbedingungen in Caesarea bleiben und das Urteil abwarten. Als ein neuer Gouverneur nach Caesarea kam, verlangten die Juden von ihm, dass er Paulus nach Jerusalem bringen lässt. Der Sitz des Gouverneurs war in Caesarea, da wurden auch die Gerichtsverhandlungen geführt, aber sie wollten Paulus nach Jerusalem, damit sie dort eine Verhandlung führen. Aber die Absicht war nicht, dort eine Verhandlung zu führen, sondern die Absicht war, Paulus auf dem Weg nach Jerusalem zu ermorden. Sie wollten ihn einfach wegschaffen, die Juden. Festus, der neue Gouverneur, wollte Paulus jedoch in Caesarea lassen. Und so mussten die Ankläger, um den Prozess neu aufzurollen, nach Caesarea reisen. Und um sich der drohenden Lynchjustiz zu entziehen, berief sich Paulus auf den Kaiser, ist römischer Bürger, und verlangte, dass sein Fall, es ging um eine Todesstrafe, dass sein Fall vor dem Kaiser in Rom, vor dem römischen Kaiser verhandelt wird. Und so ging dann Festus auf seinen Wunsch ein, weil Paulus römischer Bürger war, und auf einer abenteuerlichen Schifffahrt kam er dann, sehen wir hier, gab es dann noch einen Schiffbruch und alles. Dann ist er noch in Malta ein bisschen überwintert und es war ziemlich abenteuerlich, kam er nach Rom. Nur Rom wartete nicht auf Paulus. Der Prozess war nicht so wichtig und auch jetzt in Rom verschleppte sich dieser Prozess um weitere 2 Jahre. Wenigstens waren die Haftbedingungen für Paulus in Rom eigentlich sehr angenehm. Lukas schreibt das so, auf jeden Fall für das Evangelium sehr vorteilhaft. Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. War also ein offenes Haus. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Also das war quasi wie ein Posten in Rom. 2 Jahre lang war das eine Anlaufstelle für viele Menschen, die Paulus dort besuchten. Christen kamen aus verschiedenen Gemeinden und berichteten ihm über die Entwicklungen in den Gemeinden. Sie fragten ihn um Rat, besonders dort, wo Gemeinden in große Schwierigkeiten geraten sind. Und aus dieser Zeit, in diesen 2 Jahren, sind uns Briefe, natürlich, ich denke, Paulus hat mehr geschrieben, die uns nicht mehr erhalten sind, aber 4 Briefe sind uns noch erhalten geblieben, die wir in der Bibel finden, die Paulus in dieser Zeit geschrieben hat. Das sind ist der Brief an die Epheser, an die Kolosser und den Brief nach Philippi und ein persönliches Schreiben an Philemon. Diese 4 Briefe haben wir im Neuen Testament. Und wir beschäftigen uns in nächster Zeit mit dem Brief, den Paulus den Christen nach Kolosse schickte. Also das heißt, ich versuche in nächster Zeit, in diesem Jahr und vielleicht geht es ins nächste Jahr hinein, immer wieder weiterzufahren durch den Kolosserbrief, einfach mit verschiedenen Quattros oder Reihen, dass wir mit der Zeit durch diesen Kolosserbrief hindurchkommen. Epaphras, der als Gemeindegründer von Kolosse gilt, besuchte Paulus auch in Rom und er berichtete ihm über die Entwicklung in seiner Gemeinde. Sehr positive Entwicklungen auf der einen Seite, aber auch sehr, sehr große Gefahren, denen die Gemeinde durch Irrlehrer ausgesetzt war. Für Paulus war das Grund genug, die Gemeinde mit einem Brief zu ermutigen und ihnen hilfreiche Anweisungen zu geben. Er beginnt zu schreiben, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Paulus stellt am Anfang seines Briefes sich vor als ein Apostel. Diese Tatsache gibt seinen Worten besondere Autorität, denn diese Aufgabe hat sich Paulus, und das ist ihm wichtig, das hier in aller Deutlichkeit zu sagen, nicht selber gesucht. Er hat nicht gesagt, ich will Apostel werden, sondern Jesus war es, der ihn als Apostel berufen hat. Es war Gottes Plan und Gottes Wille, dass er der Verkündiger des Evangeliums ist, dass er eine Autoritätsperson ist im Aufbau des Reiches Gottes, der Gemeinde weltweit. Und das ist wichtig, dass er das der Gemeinde deutlich macht, dass er nicht zu den selbsterwählten Lehrern gehört, die falsche Lehren in die Gemeinde hineintragen. Damit sagt er, wenn ihr der Wahrheit folgen wollt, dann hört auf mich, denn ich bin nicht aus eigenem Willen das, was ich bin. Meine Autorität habe ich von Gott bekommen, der mich berufen hat, nach seinem Plan und seinem Willen. Die Gemeinde soll wissen, dass das, was Paulus ihnen nun sagt, höchsten Respekt verdient. Kolossä, das war eine aufstrebende und wohlhabende Stadt. Fruchtbare Wiesen dienten den Aufzucht von Schafherden und es stammt dadurch große Woll- und Webereiindustrie in Kolossä. Eine Purpurfarbe, die da produziert wurde, nannte man sogar die kolossische. Kolossä liegt im Lykostal. Wir sehen hier auch die Gebiete der Sendschreiben. Übrigens habe ich das Vorrecht mit den Singeln, nächsten Samstag dahin zu reisen. Und ich werde dann an diesen Orten Andachten halten, wo die Sendschreiben verfasst wurden. Und Kolossä ist ja da ganz in der Nähe und liegt zwischen Laodicea und Hierapolis. Und wie das zur damaligen Zeit üblich war, existiert in dieser Stadt ein vielfältiges religiöses Leben. Verschiedene Gottheiten wurden verehrt und man opferte fleißig diesen Göttern. Religion und gesellschaftliches Leben waren sehr eng ineinander verwoben, wie wir das auch heute noch kennen, in vielen Gebieten und in vielen Völkern, wo das religiöse Leben und das gesellschaftliche Leben ganz eng miteinander verwoben ist. Das war für die Menschen, die zu Jesus gefunden hatten, eine große Herausforderung. Wie sollen sie sich nun in diesem neuen Glauben, wie sollen sie sich verhalten in dieser Gesellschaft, die alles so miteinander verwebt, Glaube und gesellschaftliches Leben? Und Paulus richtet sich in seinem Brief ganz eindeutig an die Christen, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Seine Aufmerksamkeit gilt einzig den Christen in Kolossä. Die spricht er an, ihnen will er helfen, denn sie brauchen dringend die Unterstützung des Paulus. Und Paulus wünscht ihnen Gnade und Friede, ein sehr hohes Gut, das sich weder erarbeiten noch irgendwie erwerben lässt, sondern es kann nur einzig und allein von Gott dem Vater geschenkt sein. Und dieser Friede und diese Gnade wünscht er diesen Christen in Kolossä, die in einem Spannungsfeld stehen, das werden wir dann noch sehen, ein hartes Spannungsfeld. Paulus sieht in der Gemeinde eine Gefahr, dass sie von der gesunden Lehre wegkommt. Und er will ihnen helfen, dass sie die Kraft haben und die richtige Sicht, um all dem zu widerstehen. Nun, im ersten Abschnitt dieses Briefes, den wir in diesem Sonntagsquattro anschauen, können wir entdecken, wie Christen leben. Und mit den Versen 3 bis 5 im ersten Kapitel schauen wir heute, wie Christen ihr Leben gestalten. Und ich lese uns diesen Abschnitt, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossä, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. So gestalten Christen das Leben. Bevor ich nun mich der Gemeinde in Kolosse zuwende, möchte ich noch etwas zur Selbsteinschätzung von Paulus sagen, die wir hier im Vers 3 entdecken können. Jedes Mal, sagt er, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, für euch. Jedes Mal. Sie bedanken sich. Diese tiefe Dankbarkeit, wenn man genau hinsieht und das Leben des Paulus kennt, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn Paulus und Epaphras, der Gründer der Gemeinde in Kolosse, hätten genügend Gründe gehabt, ihre eigenen Verdienste am Gedeihen dieser Gemeinde hervorzuheben. Denn der Einfluss des Paulus war riesengroß. In der Provinz Asien war der Einfluss des Paulus dermaßen groß, dass sogar seine Feinde sich darüber beklagten, was da geschieht. Seine Feinde in Ephesus sagen, ihr habt sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien, dazu gehört auch Kolosse, Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Scharen von Menschen. Was wäre das für ein Kompliment von den Leuten, die gegen das Evangelium sind, wenn sie sagen würden, Scharen von Menschen folgen Jesus, weil die am Helvetiaplatz immer von Jesus erzählen. Das war unglaublich, dieser große Einfluss. Selbst da, wo Paulus nicht selbst hinging, um zu predigen, war durch seinen Einfluss sind Gemeinden entstanden. Durch seine Unterstützung. Er war sich dessen auch bewusst, Paulus. Er war auch davon überzeugt, dass er als Christ ein vorbildliches Leben führt. Und deshalb schreibt er nach Philippi, folget allen meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns seht. Bei Paulus, und das fasziniert mich, ist nichts von einer unnatürlichen Selbsterniedrigung zu erkennen. Er versteht sich nicht als ein armes und nichtsnutziges Würmchen in dieser Welt, als ein armer und nichtsnutziger Christ. Er ist sich bewusst, wer er ist. Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein, sogar in Bezug auf seine Arbeit. Sagt Paulus den Korinthern, dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und jetzt kommt's: Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Hallo Paulus, was soll das? Keiner hat so viel gearbeitet wie ich. Aber warum soll Paulus das nicht sagen, wenn es stimmt? Denn Paulus hat unglaublich viel gearbeitet, hat unglaublich viel sich aufgeopfert. Warum soll er das denn nicht sagen? Warum soll er sagen, ich bin ein nichtsnutziges Würmchen, ich tauge zu nichts? Nein, er hat viel, viel gearbeitet. Das ist die eine Seite, die Paulus einfach betont. Die Seite seiner Leistung, die er in das Reich Gottes eingebracht hat. Er betont aber genauso, und das ist der Schlüssel zu der gesunden Einstellung. Er betont genauso, dass seine Arbeit nur einzig und allein Frucht bringt, weil Gott die Gnade dazu schenkt. Alles Arbeiten wäre umsonst, aller Einsatz wäre umsonst. Aber wie ich schon sagte, fährt er fort, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Das ist eine gesunde Haltung. Ich arbeite wie ein Wilder mehr als die anderen, aber ich weiß, all meine Arbeit bringt keine Frucht. Es ist einzig und allein die Gnade Gottes, die das erbringt. Und das führt diesen fleißigen, vorbildlichen Mann in eine tiefe und echte Dankbarkeit. Nicht, dass er sagt, was ich mache, ist nichts wert oder schaut nicht auf mein Leben, ich bin kein Vorbild, sondern dass er sagt, dass ich so leben kann und dass ich das machen kann. Das ist allein das Geschenk der Gnade Gottes. Das ist echte Demut. Und das ist der Grund, weshalb Paulus mit seinen Mitarbeitern jedes Mal, wenn sie beten, für die Christen in Kolossä Gott danken für das, was er in dieser Gemeinde bewirkt. Paulus weiß sehr wohl, was dort geschieht. Das kann nur wirklich Gott bewirken. Und durch echte Dankbarkeit gegenüber Gott lernen wir, unsere Arbeit im richtigen Verhältnis zu sehen. Und wir lernen, uns richtig einzuschätzen. Wenn sich Paulus mit seinen Freunden für die Christen in Kolossä bedankt, dann denken sie an zwei wichtige Punkte, von denen Epaphras, der Gemeindegründer, berichtete. Wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zum Gottes heiligen Volk gehören. Sie freuen sich über den lebendigen Glauben in Christus und über die Liebe unter den Christen. Der erste Dank gilt dem lebendigen Vertrauen in Jesus. Offensichtlich veränderte sich das Leben der Menschen in Kolossä, die Jesus begegneten. Sie haben nicht einfach Jesus als ihren Herrn angenommen und ihr Leben so weitergeführt wie vorher. Nein, sie vertrauten Jesus in jeder Lebenslage. Jesus nahm von diesem Zeitpunkt an einen wichtigen Platz ein. Sie haben begriffen, dass Bekehrung nicht etwas ist, das man wie eine Trophäe gewinnt, in eine Vitrine stellt und ab und zu beobachtet. Sondern Bekehrung ist die Entscheidung. Ab diesem Zeitpunkt möchte ich Jesus nachfolgen. Und als Jesus seine Jünger berufen hatte, verlangte er nicht, dass sie sich bekehren sollten, sondern er forderte sie auf, ihm nachzufolgen. Dem Zöllner Matthäus, der das Matthäusevangelium geschrieben hat, sagt er, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Lebendiger Glaube verändert die Richtung in unserem Leben und sie verändert unsere Gewohnheiten. In Kolossä konnte das bedeuten, dass sie ihren Göttern keine Opfer mehr brachten, dass sie den Schutz von Göttern nicht mehr in Anspruch nahmen, dass sie sich einzig und allein auf Jesus verlassen. Auch dann, wenn es schwierig wird. Lebendiges Vertrauen in Jesus bringt Veränderung ins Leben. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es finden. Es geschieht etwas. Das ist lebendiger Glaube. Bekehrung heißt, ich entschließe mich ab jetzt Jesus zu vertrauen. Mein Leben möchte ich ab jetzt auf Jesus ausrichten und mit Jesus unterwegs sein. Das war bei den Christen in Kolossä offensichtlich. Und der zweite Grund, für den sie dankbar sind, ist die Liebe der Heiligen zu den Heiligen. Dieser lebendige Glaube wirkt sich auch auf die Gemeinschaft der Gläubigen aus. Wir haben gehört, was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Da entstand eine tiefe Gemeinschaft unter den Christen. Ob sie in Kolossä lebten oder unterwegs waren, weil Kolossä auf einer wichtigen Handelsstraße ging durch Kolossä, ob sie nur Durchreisende waren, das war nicht entscheidend. Die Liebe war unter ihnen sichtbar, greifbar. Übrigens ein scharfer Kritiker aus dem 4. Jahrhundert, der die Christen mit beißendem Spott verhöhnte, sagte interessanterweise, an geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, ehe sie sich noch kennen. Das war der Suspekt. Das war für ihn anstößig. Wie kann das sein, dass man sich lieben kann, ohne sich wirklich zu kennen? Er hat etwas ganz Interessantes beobachtet. Dass bei den Christen irgendwie etwas sich abspielt, das war ihm unheimlich. Er spottet darüber. Doch das ist eben das, was Gottes Liebe in uns bewirken kann. Und Liebe wird nicht als ein Gefühl verstanden, das uns irgendwie gute Gefühle vermittelt, sondern Liebe versteht die Schrift meistens mit praktischen Liebesdiensten, Krankenbesuche, Gastfreundschaft. Die Liebe zu den Christen hat in unserem Glauben eine hohe Priorität. Paulus schreibt sogar den Galatern, solange wir noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Wohlgemerkt allen, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ganz besonders denen. Das ist wie, wenn in unserer Familie etwas ist, wenn irgendeine Not ist, wem helfe ich zuallererst? Ganz besonders meiner Familie, ist doch kein Egoismus. Das ist ganz natürlich. Paulus sagt, das soll auch unter Christen sein. Wenn irgendetwas los ist, helft allen Menschen. Aber ganz besonders mit denen, die durch den Glauben an Jesus Christus verbunden seid. Das Vorbild für diese tatkräftige Liebe ist Jesus selbst, der sich für uns am Kreuz geopfert hat. Diese Liebe fordert einiges von uns ab. Und die Frage ist, wie wir das überhaupt leben können. Nun, wie können wir Menschen diese praktische Liebe ausleben, wenn wir doch immer wieder zum Egoismus neigen? Wie bleiben wir motiviert, unser Leben so zu gestalten, dass es Gott gefällt? Paulus gibt diesbezüglich einen klaren Hinweis. Angespornt, sagt er, werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Ganz interessant finde ich das. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Die ganze Motivation für die Lebensgestaltung, die Gott gefällt, wird vom Ziel her inspiriert. Die Aussicht auf den Himmel, auf das, was kommt, motiviert uns für ein Leben nach Gottes Vorstellung. Und interessant ist, dass der Himmel und was uns im Himmel erwartet, zur elementaren Verkündigung des Evangeliums gehört. Paulus sagt, davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Von Anfang an erklärte man den Menschen, wenn man das Evangelium verkündigte, was das Ziel des Glaubens ist. Man sprach vom Himmel, was uns dort erwartet. Was wir davon haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, erzählen wir das noch? Sprechen wir vom Himmel, wenn wir das Evangelium verkünden? Oder versuchen wir nicht viel mehr zu erklären, dass unser Leben in dieser Welt durch den Glauben an Jesus besser und erfolgreicher und schöner wird? Wie wichtig ist uns der Himmel überhaupt? Hat der Platz in unserem Denken? Überleg einmal, wenn du letztes Mal über den Glauben an Jesus Christus gesprochen hast, hast du den Himmel erwähnt? Es geht um den Himmel. Ich kann euch eins sagen, wenn ich nicht wüsste, dass der Glaube an Jesus mir die Tore öffnet für den Himmel, was soll ich dann mit diesem Glauben machen? Wo habe ich dann eine Hoffnung? Wohin soll ich leben? Und was sollen die Christen sagen, die in Ländern leben, in denen es ihnen nicht gut geht und auch wenn sie an Jesus glauben, nicht besser? Ist es nicht ein Problem unseres eigenen Wohlstandes, dass wir meinen, dass Gott dafür zuständig ist, wenn wir zum Glauben kommen, er unseren Wohlstand und unseren Erfolg noch vermehren soll? Und dass wir deshalb nicht mehr wagen, vom Himmel zu sprechen, weil wir schon eigentlich fast den Himmel haben hier, wenigstens in unserem Land, uns geht es ja so gut. Eines muss uns klar sein. Christen gestalten ihr Leben vom Ziel her. Das ist zumindest die Überzeugung des Paulus. Mit diesem Ziel vor Augen entscheiden wir, was wir heute tun werden. Mit diesem Ziel vor Augen entscheiden wir, welche Verhaltensweisen, welche Werte uns wichtig sind. Eigentlich ist das in vielen Lebensbereichen ganz selbstverständlich. Ganz selbstverständlich planen wir ausgehend vom Ziel, was wir tun werden. Ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel deutlich. Ich möchte Montag, Mittag, Morgen einen feinen, selber gebackenen Kuchen essen. Was muss ich machen? Ich muss zu Hause schauen, was für Zutaten ich habe, welche fehlen. Ich muss die kaufen und mich entscheiden, wann ich diesen Kuchen in den Ofen stecke, dass er frisch ist, dass ich den am Mittag zum Dessert essen kann. Ich denke und plane vom Ziel her. Oder denken Sie an unsere Jungschar, was macht ihr? Ihr trefft euch, überlegt euch die Ziele und von den Zielen ausgehend überlegt ihr, was müssen wir jetzt tun, damit wir am Ziel ankommen, das wir uns gesteckt haben. Das ganze Mal, wir funktionieren alle so. Könnt das mal überlegen. Oder auch die Berufswahl. Wenn ich Kameramann werden möchte und das meine Leidenschaft ist, dann werde ich doch überlegen, wie werde ich Kameramann? Dann werde ich kaum eine Metzgerlehre machen. Dann werde ich überlegen, dass ich vielleicht Fotograf zuerst machen sollte. Oder irgendwas im grafischen Bereich oder im technischen Bereich. Ich werde schauen, was für Ausbildungen sind nötig. Wie komme ich dahin, wo ich hin will? Und je wichtiger mir ein Ziel ist, je größer ist die Bereitschaft und die Motivation, auch schwierige Abschnitte zur Erreichung dieses Zieles in Kauf zu nehmen. Dann bin ich auch bereit, Französisch zu lernen, wenn es mir schwerfällt, weil ich das brauche, dass ich mein Ziel erreiche. Niemand wird sich freiwillig anstrengen, ohne einen sinnvollen Nutzen, in dem zu erkennen, was er tut. Im christlichen Glauben ist es eben auch das Ziel, das unseren Alltag bestimmen soll. Wir sehen unser Ziel, den Himmel, und sagen uns, für das lohnt es sich zu leben. Für den Himmel bin ich sogar bereit, schwierige Zeiten durchzustehen. Ich bin bereit, mich verspotten zu lassen. Ich bin bereit, dass meine Freunde lachen, wenn ich von Jesus spreche. Ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, weil das Ziel dermaßen großartig ist, dass ich das in Kauf nehme. Ich bin bereit, auf Lug und Betrug zu verzichten. Ich bin bereit, meinem Partner treu zu bleiben. Ich lasse die Sünde mit Gottes Hilfe nicht über mein Leben herrschen. Paulus gestaltete sein Leben konsequent auf das Ziel hin. Den Philippen schreibt er: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir sehen, wie der Himmel das Bild war, das Paulus vor Augen hatte. Da will er hin, in den Himmel. Christen gestalten ihr Leben, indem sie sich auf das Ziel konzentrieren und sich fragen, was ist wichtig, um dieses Ziel gut zu erreichen. So gestalten Christen das Leben. Sie verhalten sich wie Sportler, die alles, was sie tun, darauf ausrichten, das Ziel, den Sieg zu erreichen. Und Paulus spornte die Christen immer wieder dazu an, auf das Ziel gerichtet vorwärts zu gehen, auf das Ziel gerichtet, an Jesus festzuhalten, ihm treu zu bleiben. Denn Korinther schreibt, er haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister. Und lasst euch durch nichts, aber auch gar nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Es lohnt sich. Es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und je klarer und anstrebenswerter unser Ziel ist, desto selbstverständlicher werden wir die entsprechenden Maßnahmen für unser Leben treffen. Als Christen sollten wir unser Ziel klar vor Augen halten. Ich denke, dass das für uns in dieser von Wohlstand geprägten Gesellschaft, in der wir leben, das ist ein Privileg, eine große Herausforderung ist, den Himmel vor Augen zu behalten. Zu sehen, das, was kommt, ist viel besser und viel größer. Und für das lohnt es sich, allemal unterwegs zu sein, mit ganzer Kraft und Hingabe. Nur so können wir in schwierigen Zeiten weitermachen, im Wissen, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Auch dann, was auch viele Christen schon erlebten, wenn Wirtschaften zusammengebrochen sind, auch wenn sie alles verloren hatten, die auf den Himmel ausgerichtet waren, die haben weitergemacht. Weil ihr Bild war der Himmel, nicht das, was ihnen diese Welt bietet. Es lohnt sich, die Liebe zu den anderen Christen auszuleben, denn ich habe ein wunderbares Ziel vor Augen. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilnahme an dem himmlischen Welt, der an der Teilnahme der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das großartige Ziel, das wir vor Augen haben. Den Himmel. Und wenn wir genau hinsehen, dann wissen wir genau, dass du, Herr Jesus, genau dafür am Kreuz gestorben bist, dass wir unsere Schuld loswerden, dass wir in den Himmel kommen. Du wolltest uns und willst uns auch heute noch in den Himmel bringen. Und Herr, wir verlieren so schnell den Blick für den Himmel. Manchmal scheint es mir, dass es uns sogar peinlich ist, vom Himmel zu sprechen. Aber in deinem Wort ist es deutlich, es geht um diesen Himmel. Dass wir uns auf das ausrichten und dieses Ziel neben allen anderen Zielen, die wir im Leben haben und darauf hinleben müssen und wollen, ist das höchste Ziel und lass uns das nie vergessen. Damit wir ein Leben führen, das dir gefällt und das ein Segen ist für viele Menschen, dass deine Gnade und dein Friede in unserem Leben greifbar ist. Ich bete dich an.